Herzlich willkommen bei Gegenbauer, der Podcast. Heute zu Gast Marcel Stephan. Moin.
Moin.
Von wo aus bist du jetzt hergekommen? Irgendwie frage ich das in jedem Podcast. Die Hörerinnen müssen sich jetzt denken, sag mal, kann er sich keine andere Frage einfallen lassen, aber woher kommst du heute Morgen?
Ich bin jetzt kürzlich nach Oranienburg gezogen, also dementsprechend aus dem hohen Norden.
Ja.
War eine lange Anfahrt gewesen, ist kalt draußen gewesen.
Ja.
Und jetzt bin ich froh, dass wir es ein bisschen warm haben.
Ja, das ist gut. Draußen zeigt das Thermometer -7 Grad an. Es ist schon echt knackig.
Ja.
Es war sternklarer Himmel. Weißt du zufällig, irgendwie ist mir die Frage heute Morgen auf dem Weg hierher gekommen, warum es bei klarem Himmel kälter nachts ist?
Bei klarem Himmel kälter nachts ist?
Das habe ich mir heute Morgen mal so gefragt, aber ich habe die Antwort noch nicht ergoogelt.
Keine Ahnung. Ich hatte zwar Erdkunde-Leistungskurs und irgendwo habe ich es wahrscheinlich mal mitgenommen, aber ja. Ich habe keine Ahnung mehr.
Okay.
Vergisst man halt im Laufe der Zeit.
Marcel, kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, wer Marcel Stephan ist? So ein bisschen privat, Familie, Hobbys.
Klar.
Und deine jetzige Position, die du bekleidest bei Gegenbauer.
Klar. Fange ich mit dem Privaten an. Mhm. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet. Hab eine Tochter, 2,5 Jahre alt, die das Leben mittlerweile bei uns komplett auf den Kopf gedreht hat. Ist auch manchmal gar nicht so einfach, Berufsleben und Privatleben mit einer kleinen Tochter und die Kitas hinzu und so weiter übereinzukriegen, aber es geht. Was mache ich privat? Also wenn es geht, versuche ich die restliche Freizeit, die mir noch geblieben ist, mit Sport zu verbringen. Hab lange Zeit Kickboxen gemacht, was ich jetzt so ein bisschen begraben musste. Dann bin ich zum CrossFit gekommen und ganz klar, im Sommer versuchen wir sowas auszusuchen, dass man irgendwo, ich sag mal, Extremsportarten machen kann, also Surfen, wenn man das als Extremsportart deklariert oder Wakeboarden und im Winter ganz klar Winterurlaub, Snowboarden etc.
pp. Also du brauchst da schon so ein bisschen...
Ich brauche halt ein bisschen Energie, Adrenalin. So einen Ausgleich zu finden, ganz klar.
Und hat sich das bei dir schon in frühester Kindheit gezeigt, dass du irgendwie immer wie so ein Duracell-Häschen
unterwegs warst? Nee, also ich glaube, da gibt es andere, die dort ein bisschen aktiver sind, aber wie es immer so ist, man fängt mit Fußballspielen an, irgendwann merkt man, dass die Wochenenden kaputt sind und versucht sich dann irgendwie anders zu orientieren und wie es dann so ist, wenn man dann 18, 19 ist oder sowas, dann begräbt man die Fußballkarriere, weil man es dann doch nicht geschafft hat und sucht sich dann was Vernünftiges.
Aber hast du auch so eine Geschichte parat, dass du sagst, Mensch, hätte ich mir nicht den linken kleinen Zeh verstaucht, dann hätte ich es geschafft?
Nee. Also da gab es wirklich andere in meiner Kindheit, die dann irgendwie auf Sportinternat gegangen sind und von vorne bis hinten getrimmt worden sind. Bei mir war das nie der Fokus gewesen. Also ich habe immer auch in der Schule sportlich zu den Besseren gehört, aber nie so, dass ich jetzt wirklich Leistungssport orientiert mich aufgestellt habe.
Und dann aber Kickboxen. Ich meine, da muss man ja auch irgendwie, also ich war einmal, habe einmal angefangen zu boxen und einmal so leichte Sparring gemacht. Ich mag einfach keine Schmerzen.
Nee, mag ich auch nicht. Das ist tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Und das erste Mal, ich bin damals mit einem guten Freund auch hin. Und wenn man dann das erste Mal den Handschuh im Gesicht hat, dann ist das echt unangenehm und wird auch leicht aggressiv. Mhm. Aber das Schöne ist, man lernt halt damit umzugehen, mit dieser Aggressivität und sich dort zu beschränken. Und das ist eigentlich ein echt schöner Sport. Angefangen von der Ausdauer, angefangen von der Disziplin und dann geht es halt auch weiter Richtung, dass man einfach auch körperlich fit bleibt. Mhm. Und das Schöne am Ende des Tages ist halt immer, man dehnt sich halt auch sehr professionell und bleibt so ein bisschen geschmeidig. Das war halt immer eine Anfängergruppe, das habe ich 4 Jahre knapp betrieben, ein paar Gürtelprüfungen gemacht, um weitere Gürtelprüfungen zu machen, hätte man dann auch Wettkämpfe machen müssen und ich habe das ja im sehr gediegenen Alter erst angefangen, ich glaube wir haben mit 32 oder sowas angefangen und wie es denn so ist, man ist hart im Berufsleben angekommen und wenn man dann in einen Wettkampf geht und dann mit blauen Augen davonkommen kann, weil das einfach dazugehört, dann sieht das im Berufsleben immer so aus, als wenn man sich irgendwie am Wochenende in der Kneipe geschlagen hat. Und das habe ich dann für mich so entschieden, dass ich das nicht machen möchte. Also für mich war es immer eher ein Sport, um fit zu bleiben, um auch eine gewisse Grundverteidigung aufzubauen. Mhm. Ist in Berlin ja manchmal gar nicht so unwichtig.
Ich habe mir das auch sagen lassen, aber ich bin selbst zum Glück, toi toi toi, ich klopfe mal kurz auf Holz, noch nie in die Situation gekommen.
Ich auch nicht, Gott sei Dank. Also man lernt auch, sich zu beherrschen und versucht eher in die Vermeidung zu gehen, als irgendwo auf Angriff zu gehen. Aber wenn es gar nicht mehr anders geht, dann hat man halt so ein paar Grundskills erworben, die wahrscheinlich jetzt mittlerweile wieder eingeschlafen sind. Aber ich hoffe auch nie, dass ich in so eine Situation gerate.
Aber CrossFit ist, glaube ich, auch eine ziemlich coole Sportart und vor allen Dingen Surfen. Ich habe jetzt gerade auf Gran Canaria ein paar Surfer dort mir anschauen dürfen. Das ist schon cool.
Es ist halt Lifestyle, ne? Wir haben das damals, ich habe mal während meiner beiden Studien zwischen dem Bachelor und dem Master habe ich so ein Auslandsjahr gemacht, Work and Travel in Australien. Mhm. Und da haben wir natürlich auch so ein Surfcamp besucht und das war halt echt ein ganz anderer Lebensstandard gewesen. Also man hat so in den Tag hineingelebt. Also dieses deutsche Planerische und der ganze Tag muss so durchgestafft sein, legt man dann komplett ab und lässt sich dann einfach komplett auf diese Sache ein und es hat einen total entspannt. Gleichzeitig hat das natürlich auch den Körper entsprechend geformt. Und es macht halt Spaß. Also man ist dann echt ausgepowert. Leider kann man den Sport halt nicht überall machen.
Naja.
In Europa geht's halt eher, ja, Gran Canaria geht, glaube ich, ganz gut. Aber ansonsten hat man halt nur Portugal, eine Algarve, vielleicht noch Südfrankreich oder sowas, wo man dann surfen kann. Aber richtig schön surfen ist dann halt eher so Hawaii oder Australien oder in Bali oder sowas.
Aber in Berlin habe ich mir sagen lassen, gibt's ein Wellenwerk. Das heißt Wellenwerk?
Ja.
So eine Indoor-Welle, keine Ahnung, wie gut sowas ist.
Nee, also das, also in der Halle und dieses Künstliche, das mache ich gar nicht. Also das Surfen ist ja nicht nur irgendwie auf der Welle stehen und ich habe die Welle gekriegt, sondern man paddelt da raus, man chillt da draußen im Line-Up, man unterhält sich mit den Locals dort und bespricht, was man heute Abend noch so macht. Mhm. Dann versucht man, diese Welle zu kriegen. Also da ist viel mehr, also steckt viel mehr drin, als man glauben mag.
Das ist Wellenlesen, ne? Habe ich mir sagen lassen.
Genau.
Ich habe mich mal mit so einem Big Wave Surfer unterhalten.
Ja.
Das ist schon, er meint, das ist auch eine Wissenschaft für sich. Aber in München gibt es noch eine Welle, ne? Die Eisbachwelle. Das ist ja so eine innerstädtische Welle.
Okay.
Der Eisbach musst du mal googeln. Das ist so eine, da haben sie irgendwann mal so, glaube ich, irgendwie so Poller oder so in diesen Bach gezogen. Und das ist eine richtig große Welle, wo sich halt wirklich hunderte Leute tagsüber treffen. Da ist eine richtige Surferkultur entstanden in München, schon seit 40 Jahren oder so.
Na, das ist doch ein Augenwink an meine Frau. Das kann sie mir mal zum Geburtstag mal schenken oder sowas.
Ja, einen kleinen München-Trip.
Ja. Absolut.
Okay, lass uns mal von blauen Augen und Wellen hin zu deinem jetzigen Job kommen.
Ja.
Was machst du bei Gegenbauer?
Ich verantworte bei Gegenbauer den Bereich Organisation und IT. Wobei der IT-Part der größere Part ist. Du hattest ja gefragt, ob ich eher ITler bin oder eher BWLer bin oder irgendwas anderes mache. Also ich bin von der Grundausbildung BWLer, aber als IT-Leiter oder IT-Verantwortlicher geht es gar nicht darum, ich sag mal, die Technik zu beherrschen, also die Programmierung zu beherrschen, sondern es geht eher darum, eine Strategie zu formen, die für das Unternehmen halt sinnvoll ist, die Unternehmensstrategie entsprechend auch pusht und fördert. Und da geht es halt auch sehr, sehr viel um kaufmännische Themen. So, und die Kombination Kaufmann plus IT-Affinität, natürlich kann ich auch programmieren, ist eigentlich aus meiner Sicht unschlagbar. Das kriegt man in der Form nicht. Normalerweise sind viele bei mir im Team eher ITler, die aber eher so technisch orientiert sind und natürlich in ihrer Ausbildung nicht das Thema betriebswirtschaftliche Kenntnisse so genossen haben und ausgearbeitet haben, wie ich das aufgrund meiner Berufslaufbahn für mich erarbeitet habe. Insofern ist es aus meiner Sicht eine sehr gute Kombination, um das Unternehmen IT-technisch auf die richtigen Beine zu stellen.
Berufliche Laufbahn, du sagst da schon so ein Schlagwort.
Ja.
Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Klar. Hatte ich ja schon gesagt, ne? Ich hatte dual studiert im Marketingbereich, habe bei Edeka mein duales Studium begonnen, Berufsakademie in Berlin. Wie es dann immer so ist, nach 3 Jahren ist man dann fertig, muss dann irgendwie, wenn man möchte, in einen Zentralbereich. Das kam für mich halt nicht in Frage. Zentralbereich wäre irgendwo Minden gewesen.
Im Zentrallager, ne?
Ja, genau, genau so. Und dann kann man eben Zentralfunktion und die Verwaltung war dort angesiedelt gewesen. Mhm. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ja, ich bin hier in Berlin mehr oder weniger aufgewachsen und deswegen wollte ich hier unbedingt bleiben. Dann ist es ja wie immer, man möchte unbedingt ins Ausland. Da gab es dann halt für uns mehrere Möglichkeiten, nach dem Bachelorstudium Masterstudium zu machen im Ausland auf Englisch oder eben zu reisen. Masterstudien hatten wir uns dann dagegen entschieden, weil es einfach zu teuer war. Und dann hatten wir irgendwie über eine Nacht- und Nebelaktion irgendwie von diesem Work-and-Travel-Programm in Australien erfahren, ja. Haben uns das angeguckt, ja, am nächsten Tag haben wir uns dann wieder gefunden und haben das nach einer guten Flasche Wein dann auch einfach gebucht, unsere Eltern informiert, wir sind in 3 Wochen weg, übrigens für ein Jahr,
ja.
Und sind dann dahin mit wenig Geld, wirklich wenig Geld und haben dann versucht, dort auf Jobsuche zu gehen und haben da echt alles gemacht, von Kellnern bis zu auf dem Bauarbeiten. Klar haben wir auch mal Foodpicking gemacht und so weiter. Also wir haben echt alles ausprobiert, was man so ausprobieren konnte. Und das Thema war halt eigentlich immer, dass wir immer Geldmangel hatten. Es war immer knapp. Es war sehr teuer gewesen in Australien. Man hat immer gelebt für die nächste Reise. Also ja. Ist dann wieder einen Monat arbeiten gegangen, um sich für 2 Wochen eine Reise zu gönnen oder ein Surfcamp zu machen oder was auch immer. Und als wir dann zurückgekommen sind, haben wir dann gedacht, wir können jetzt die Weltherrschaft an uns reißen und haben gedacht, jetzt sind unsere Englisch-Skills auf einem Level, mit dem wir uns auch nicht mehr verstecken müssen und gehen mal mit unserem Dualstudium, was auch nicht so bekannt war, auf Jobsuche und ganz oft kam halt zurück, Bachelor, was denn das? Duales Studium, noch nie gehört und ja, Work and Travel, was haben sie denn da für ein Spaßjahr gehabt? Diese Jobofferten, die wir dann bekommen haben, die kamen für uns alle nicht in Frage, sodass wir uns dann halt eben für das vollständige Studium, also für ein Masterstudium entschieden haben. Das war dann an der FU in Berlin gewesen, Master Finance Accounting Schwerpunkt, also sehr stark betriebswirtschaftlich, Rechnungswesen lastig gewesen. Und im Rahmen dieses Studiums bin ich dann auch mit einer großen Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Kontakt gekommen, der KPMG. Und dort habe ich dann ganz normal im Markets-Bereich gearbeitet, waren für die globale Key-Accounting-Strategie zuständig, wo wir auch ein Tool aufgebaut haben. Da haben wir dann auch die ersten Projektmanagement-Skills im IT-Bereich auch erworben. Und dann war das Studium vorbei, das war so eine Werkstudententätigkeit bei der KPMG gewesen. Und dann bin ich ins Audit gerutscht, weil das irgendwie Sinn ergeben hat. Das war der Prüfungsschwerpunkt gewesen. Das war ein sehr spannender Berufsstart gewesen.
Auch bei KPMG.
Auch bei der KPMG. Da war ich dann knapp 5 Jahre gewesen.
Und ich habe mir sagen lassen, 40-Stunden-Wochen gibt es da nicht.
Nee, das ist jetzt wahrscheinlich, darf jetzt kein Betriebsrat hören. Also man hat eine Busy Season und in dieser Busy Season müssen die Jobs halt, die manchmal auch gleichzeitig laufen, einfach fertig werden. So. Mhm. Und Busy Season heißt, geht dann so ab Dezember los, bis Februar ist echt hart.
Ist die Busy Season.
Busy Season, genau. Bis Februar ist dann echt, man hat dann echt kein Leben. So, man arbeitet echt lange, während man dann aber im Sommer entsprechend die Freizeit genießt. Man lernt eine ganze Menge, die Erfahrungskurve oder die Lernkurve, die geht, ist sehr, sehr steil in den ersten 3 Jahren und flacht dann aber sehr stark ab. So. Und wie es dann immer so ist, in so einer Big Four Gesellschaft, die haben so ein Up- oder Out-Prinzip. So, also entweder macht man die Qualifikation Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, um sich weiter zu qualifizieren, um dann eben in eine Managerposition aufzusteigen, oder aber man orientiert sich halt, man wechselt die Seiten. So, und für mich kam dann irgendwann ein zweiteres in Frage, dass man eben die Seiten gewechselt hat und dann bin ich irgendwie über einen Headhunter in die Immobilienbranche gewandert und konnte da sehr, sehr spannend, die Zeit nach dem erfolgreichen Börsengang mitgestalten, mit aufbauen, fertig optimieren. Wir haben ERP-System dort eingeführt innerhalb kürzester Zeit und dann hat man sich von unten nach oben eben hochgearbeitet. Das ging dann schneller, als man manchmal denken konnte. Das hätte ich mir nie so ausgemalt. Und irgendwann kam ja dann, das Netzwerk dazu, dass bei Gegenbauer eben Leute gesucht wurden, auch im kaufmännischen Bereich, dann bin ich dort eben zu Gegenbauer geraten. anfangs als kaufmännischer Geschäftsführer in einer Spartengesellschaft bei Gegenbauer, wo es eben auch darum ging, dem Piloten eine SAP-Einführung zu vervollständigen und hinzukriegen. Mhm. Und ja, und irgendwann war dann der Bereich Organisation und IT frei geworden. Und das hat ja zu meiner bisherigen Berufslaufbahn ganz gut gepasst. Bei meinem vorigen Unternehmen, der TLG, habe ich ja auch den Bereich Digitalisierung und IT verantwortet. Ja. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier bin und hier meinen Beitrag leisten kann, dass wir uns halt ein bisschen digitaler, ein bisschen IT-technischer aufstellen können und so ein paar verkrustete Strukturen lösen können.
Gib mir noch mal einen Einblick. Also wenn ich jetzt an Gegenbauer denke, dann denke ich immer so richtig, so vorurteilsbehaftet, ne, so an Handwerk, ne, an irgendwie Facility Management. Ihr seid ja noch viel, viel mehr, ne? Und da muss ja hinter so einem Riesenapparat steckt natürlich auch viel IT. Und natürlich müsst ihr, ne, im Zuge der Digitalisierung müsst ihr da einfach am Ball bleiben, weil ansonsten, ne, könnt ihr vielleicht mal Winke-Winke sagen, wenn man da nicht am Ball bleibt, ne? Und das ist halt, gib mir mal einen Einblick, was bedeutet das?
Ja, also du hast es ja schon gesagt, ne? Also Gegenbauer ist jetzt nicht das Unternehmen, was jetzt den Fokus auf IT legt. Ja? Also wir sind eine FM-Gesellschaft, Facility Management-Gesellschaft, und ja, also erbringen Reinigungsdienstleistungen, machen technische Anlagenwartung, machen aber auch alles rund um die Immobilie. So. Und IT ist für die Operative da draußen eher ein Beiwerk. Ja. Und immer wenn irgendwas nicht funktioniert, gibt es einen Anruf in der Hotline, diese scheiß IT. Also das hört man ja jeden Tag. Und IT nimmt aber immer mehr vom Arbeitsleben ein, so dass man eben extrem darauf angewiesen ist. Und um diese IT halt ständig up to date zu halten, muss man sich eigentlich jeden Tag selbst überholen und einen ständigen Erneuerungsprozess durchführen, ständig stabilisieren und an allen Ecken und Kanten auch kleine Feuerchen stopfen, was man da draußen nicht immer unbedingt so mitbekommt. Also jeder hat so sein Einzelschicksal. Ja. Der Rechner geht nicht hoch, ich komme nicht rein ins Netzwerk, ich kann keine Mails verschicken, und wir versuchen halt diese kleinen Feuerchen und Wehwehchen halt entsprechend so schnell wie möglich zu heilen.
Und was sind da gerade so eure, die größten Brände oder die größten Baustellen, wo die aber, sage ich mal, schon perspektivisch angeht, die sind jetzt noch nicht da, aber im Zuge der Digitalisierung, was sind so die größten Themen, an denen ihr gerade arbeitet?
Na, wir haben jetzt, also ich bin jetzt knapp 3,5 Jahre bei Gegenbauer, davon 2,5 Jahre in der IT, und in den 2,5 Jahren haben wir halt eigentlich die Weichen gestellt, um in die Cloud zu gehen. Also wir haben eine ganz klare Cloud-Strategie, weil wir glauben, dass wir mit der Cloud-Expertise beziehungsweise mit der Cloud eben agil und skalierbar wachsen können. Das heißt, wenn wir Unternehmen erwerben, wollen wir in der Lage sein, die schnellstmöglich zu integrieren. Also wir haben für uns das Credo auferlegt, wir wollen zu einer Wachstumsmaschine werden und unseren Beitrag für das Unternehmenswachstum entsprechend leisten. Was haben wir in den letzten 2,5 Jahren gemacht? Und das Projekt ist gerade just in dem Moment auch erfolgreich umgesetzt worden. Wir sind halt Richtung Microsoft 365 migriert. Also das war ein großer Baustein gewesen, um uns einfach digitaler aufzustellen. Da haben wir ein bisschen hinterher gehinkt, wenn man sich so die Wettbewerber oder andere Unternehmen anguckt. Mittlerweile müssen wir uns aber überhaupt nicht mehr verstecken. Ganz im Gegenteil, wir können jetzt sozusagen die Cloud-Technologien nutzen, die sonst eher größere Unternehmen vielleicht aus dem Bankenbereich entsprechend nutzen konnten, und müssen uns da auch echt nicht mehr verstecken. Und die andere Baustelle, die wir so hatten, wie es immer so ist, wenn ein Unternehmen halt schnell gewachsen ist, so wie Gegenbauer, dann dann wachsen die Strukturen nicht immer mit, also gerade auch im IT-Bereich und oder im ERP-Bereich. Also ERP ist ja bei uns unsere Anwendungssoftware, womit wir unsere Dienstleistung entsprechend steuern, wo wir die Faktura verschicken an unsere Kunden, wo wir das Personalstuffing mitmachen, wo wir die Aufträge mit planen und kontrollen und so weiter und so fort. So. Und da man eben so schnell gewachsen ist, musste auch ein neues ERP-System, SAP, eingeführt werden. Das haben wir 2019 in meiner Pilotgesellschaft erfolgreich eingeführt. Und jetzt geht es darum, ich sag mal, den restlichen Teil des Konzerns noch einzuführen. Mittlerweile haben wir rund ja, 77% unserer User online. Mhm. Und jetzt fehlen halt noch die letzten 28% Meter, mhm, um den Konzern vollständig auf ein einheitliches ERP-System zu überführen. Und mit diesem ERP-System haben wir dann auch eine echte USP im Wettbewerb erreicht, weil dort haben wir was gebaut, was es da draußen so bisher noch nicht gab, mhm, im SAP-Bereich. Wir haben die neueste Technologie, die kann man nicht so einfach nachbauen. Mhm. Wir haben eine ganze Menge Know-how aufgebaut, also sowohl im Team über die Jahre, die wir mit dieser SAP-Einführung verbracht haben, aber auch eben einen Rohdiamanten geschafft, den kein anderer hat. So. Und dieser Rohdiamant, der wurde gerade auch erst ausgezeichnet in der Wirtschaftswoche, mhm, über unseren Dienstleister, der Advanced Application im Bereich Best of Mittelstand im Bereich Data and Analytics. Also das ist halt nochmal ein schöner Preis gewesen, der die ganzen Schweißarbeiten, die wir in den letzten 4, 5 Jahren, ich sag mal, vollbracht haben, auch entsprechend gewürdigt worden ist.
Hast du ein praktisches Beispiel für, sag ich mal, auch vor allen Dingen die operativen Leute da draußen, die jetzt zuhören und sich immer noch denken so, was redet der denn eigentlich da? Keine Ahnung, das brauchen wir doch immer noch nicht. Du hast ja gerade gesagt, E-Mails funktionieren mal nicht. Ja, viele kommen vielleicht auch schon mit E-Mails in Kontakt, aber ich glaube, viele da draußen, die ne, so mit den Händen, also Handwerk noch beziehen, die haben da, glaube ich, wahrscheinlich immer noch keinen Bezugspunkt zu.
Ja, ich glaube, E-Mail oder ein E-Mail-System ist ja mittlerweile gang und gäbe. Damit, mhm, wächst ja die Generation X, Y und Z und wie sie alle heißen, mittlerweile auf. Es gibt, glaube ich, keinen mehr, die kein Smartphone mehr haben. Also selbst meine Tochter mit 2,5 weiß, wo die Netflix-Taste ist auf meinem iPhone. Und wir sind damals einfach anders aufgewachsen. Deswegen ist, glaube ich, E-Mail ist eine Selbstverständlichkeit geworden, mhm, auch wenn es nicht immer funktioniert, weil es irgendwelche Störungen gibt. Aber am Ende des Tages dreht sich halt viel um das Kommunikationssystem bei uns. Der nächste Schritt, und das ist das, was wahrscheinlich die eine oder andere Person einfach überfordern wird, weil das jetzt mit einem riesen Knall ins Unternehmen reingedrückt wird, ist das Thema Teams und Teams-Channels und Kollaborationsmöglichkeiten, mhm, etc. pp. Und das ist gar nicht so einfach, in so einer Gruppe wie bei uns einzuführen, weil das sind nun mal nicht die IT-affinsten Mitarbeiter, sondern die machen da draußen sehr, sehr gute Arbeit sehen die IT als Mittel zum Zweck an, auch wenn das immer mehr einnimmt und es da auch immer mehr Möglichkeiten gibt, um noch effizienter einen Auftrag entsprechend zu bearbeiten. Aber das neue, das Outlook von gestern, wo ich sage mal, Outlook war 1995 und Teams ist jetzt, ja, und Teams wird der neue Hub sein, wo sich alles miteinander verzahnt, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, mit Externen zusammenzuarbeiten, um da automatische Workflows selbstständig aufzusetzen, um das Berechtigungsmanagement aus der zentralen IT in die Fläche zu geben und so weiter und so fort. Ganz oft ist es nämlich bei uns so, dass wir so ein Bottleneck sind. Ne? Also jemand möchte eine Berechtigung für einen Ordner haben, wird ein Ticket aufgemacht bei uns. Wir haben 4000 Endanwender, die wir betreuen, über 2 Infrastrukturen. Und gleichzeitig haben wir rund 38 Leute, die diese 4000 Personen irgendwie am Leben halten müssen, was das Thema IT anbelangt. Und das machen wir ganz vernünftig. Haben natürlich auch unsere Dienstleister, mit denen wir das versuchen zu wuppen. Und am Ende des Tages ist das halt ein Feuerwehrjob, den wir immer wieder aktualisieren müssen, immer wieder updaten müssen. Mhm. Genau.
Feuerwehrjob, gibt's auch eine Betriebsfeuerwehr bei euch?
Ja, das gibt's auch, ja.
Was in Löschausbildung dafür?
Habe ich eben auch gelernt. Man weiß ja gar nicht immer, was es da so für Geschäftsfelder gibt. Im Detail zumindest sind mir nicht alle bekannt. Also die Großen kennt man natürlich, aber die Kleinen kannte ich jetzt nicht.
In deiner noch relativ jungen Zeit bei Gegenbauer, hast du da 1, 2 witzige Anekdoten parat? Muss natürlich keinen Namen nennen, die du uns zum Besten geben kannst.
Ja, ich habe heute Morgen drüber nachgedacht, was für Anekdoten ich denn so erzählen könnte, wenn man hier in so einen Podcast kommt. Schwierig. Also, wie soll ich sagen?
IT ist nicht witzig.
Nee, IT ist nicht witzig. Also bei uns ist halt so, man kann echt jede Menge versuchen zu planen und man kann das noch so gut machen. Am Ende wird es immer einen geben, der das ganze Thema wie soll ich sagen, einfach nicht versteht, beziehungsweise es gibt immer so kleinere Problemchen, die für uns aber aus IT-Sicht eher wirklich kleine Randprobleme sind. Für den jeden Einzelnen ist es aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Er kann halt einfach gerade nicht arbeiten. So. Ja. Und wir müssen halt gucken, dass wir mit der Mannschaft versuchen, die Probleme so weit wie möglich für alle störungsfrei zu kriegen und natürlich versuchen, also gibt es dort Eskalationen von einzelnen Führungskräften, kannst du das Ticket mal ein bisschen priorisieren. Das geht immer zu Lasten der anderen. Ja. Wir hatten ein Migrationsprojekt gehabt, wo wir echt viel geplant haben und das war schon teilweise mathematisch, wie wir die einzelnen Schritte in dieser Migration vornehmen. Und wenn man mit Outlook arbeitet, gibt es so eine, das nennt sich bei uns Shared Mailboxen, also ein Gemeinschaftspostfach, keine Ahnung, kunden@gegenbauer.de oder sowas. Da haben immer mehrere drauf Zugriff. Das Problem in so einer Migration ist aber, wenn ich ein oder zwei aus diesem Postfach migriere, dann verlieren die anderen den Zugriff auf dieses Postfach. So. Und da haben wir versucht, irgendwelche Abhängigkeiten zu berechnen und zu machen. Am Ende hat der Kollege aus Versehen auf den Knopf gedrückt und hat mit einmal alle Postfächer sozusagen migriert. Was dazu geführt hat, dass sämtliche Planungen eigentlich über den Haufen geworfen worden sind und wir einfach mal wieder improvisieren mussten, um das so schnell wie möglich halt zu heilen. Das war so ein kleines Highlight. Ein anderes Highlight war, als ich bei Gegenbauer angefangen habe, war es gar nicht so einfach, dort eine Migration in das neue ERP-System hinzukriegen, weil es Datenstrukturen gab, die vorher in den Köpfen der Leute drin waren, die waren teilweise auf gelben Zetteln hinterlegt, die waren gar nicht in den Vorsystemen irgendwo in der Datenbank hinterlegt. Und dieses Wissen mussten wir versuchen, so schnell wie möglich in eine neue große Datenbank reinzupressen. Und dann hieß es, die armen Mitarbeiter sollten das live von dem alten System plus die Informationen, die irgendwo auf gelben Zetteln, ist doch logisch, was man da so reinpacken musste, in das neue System, also zu Fuß sozusagen rüberschieben. Und das ging halt nicht. Und als ich angefangen habe, haben wir einen Software-Robot eingeführt. Ich nenne ihn immer Robert. Unser CEO heißt auch Robert, weil er so fleißig ist. Ja. Und das war für uns echt ein schönes Highlight gewesen, weil dieser Software-Robot, den ich dann auch geschrieben habe, der war halt fleißig. Den konnte ich einfach nachts anschmeißen und dann hat er die Informationen von A nach B gezogen, was auch nochmal so ein Beschleuniger war, um zu diesem erfolgreichen Go-Live zu kommen.
Ja, also ich habe das Gefühl, IT ist doch wichtig.
Ja, das ohne IT geht gar nichts mehr. Ja? Also wenn bei uns einmal Netzwerkausfall ist, weil es vielleicht eine Telekom-Störung da draußen gibt oder sowas, dann geht gar nichts mehr. Dann geht die externe Kommunikation nicht mehr, man kann keine Files mehr oder keine Dateien mehr irgendwo ablegen. Also es steht dann halt alles, ja. Also in der Regel werden die Leute dann nach Hause, also es kommt Gott sei Dank nicht mehr so häufig vor, aber wenn die IT steht, dann haben wir ordentlich zu kämpfen und zu tun im Hintergrund.
Was gefällt dir an Gegenbauer, an dem Arbeitgeber Gegenbauer, an dem Team Blau und was stößt dir manchmal sauer auf?
Ja, also was gefällt mir? Also Gegenbauer hat ja eine echt lange Historie. Ja? Wir sind ja kurz vor unserem 100-Jährigen. Es ist ein Unternehmen, was deutschlandweit aktiv ist. Wir haben echt spannende Geschäftsfelder, auch unterschiedlichste Geschäftsfelder. Und was bei uns so toll ist, ist das Thema, dass wir, egal wie schlimm der Change ist, dem wir dort begegnen, wir wuppen den Change irgendwie immer. Auch wenn der ein oder andere vielleicht nicht ganz einverstanden ist, was das Thema Kommunikation angeht, den einen oder anderen geht es manchmal nicht schnell genug und so weiter und so fort, aber wir sind halt eine sehr, sehr große Infrastruktur, es muss halt alles sehr sorgfältig vorbereitet und geplant werden und natürlich stößt das manchmal auf Unmut und der eine oder andere ist nicht einverstanden und ist eingeschränkt in seinen Arbeiten, also zumindest temporär. Aber am Ende des Tages kriegen wir es irgendwie immer hin. So, und das ist eine große Stärke, dass wir so eine großen IT-Projekte immer, wie auch immer wir zum Ziel kommen, der Weg ist manchmal sehr, sehr steinig, aber wir kriegen es hin. Was mir manchmal nicht so gut gefällt, sind halt, das ist aber bei allen anderen Unternehmen, die auch so gewachsen sind, sind halt diese gewachsenen Infrastrukturen oder generell diese gewachsenen Strukturen, die kriegt man manchmal gar nicht so ohne weiteres aufgeräumt. Mhm. Fängt an mit einem gewachsenen Berechtigungssystem, was über Jahre aufgebaut worden ist, das zu überführen in ein modernes Berechtigungssystem, das ist eine never-ending Story. Das brauchen wir aber, um bestimmte Prozesse zu automatisieren und zu digitalisieren. Und das sind jetzt auch eine der nächsten Herausforderungen, die wir in den nächsten 1-2 Jahren wahrscheinlich begegnen werden.
Und die wirst du wahrscheinlich noch lange begleiten dann, ja?
Ja, ja. Also ja, also wir haben ja immer so einen 2-Jahres-Horizont, was wir so an Projekten demnächst launchen werden. Und ganz oft kommen halt nochmal unvorhergesehen andere Projekte dazu, die wir einfach zuerst stopfen mussten. Also ein Beispiel war zum Beispiel in der Pandemie, hieß es auf einmal, wir müssen alle Leute von zu Hause aus arbeiten lassen können. Mhm. So, und mal eben so eine VPN-Lösung in so einem Konzern mit unterschiedlichsten Infrastrukturen hinzuzimmern, wie man das mal so schön sagt, war nicht so ohne. Ja. Also das war ein echter Brandbeschleuniger. Wir haben echt viel getan, was das ganze Thema Modernisierung unserer mobilen Anschlüsse und so weiter anbelangt. Das ist ja nicht nur, dass wir mal eben so ein VPN-Software auf den Rechner schieben, sondern das muss halt mit unserem Telekommunikationsanbieter entsprechend sorgfältig geplant werden, ausgerollt werden. Und man braucht natürlich auch die Bandbreiten. Und nicht überall sind die Bandbreiten zu den Gebäuden nach außen hin und so weiter so verfügbar, wie man sich das vorstellt. Mittlerweile sind wir in so einem Stand, dass wir einfach auf den Knopf drücken können und sagen können, also wenn jetzt noch mehr mobile Nutzer dazukommen, dann skalieren wir es einfach hoch und schieben den Regler ein bisschen hoch. Das ist natürlich immer mit Einwurf von Münzen verbunden. Das spricht, es wird teurer.
Du hast gesagt, vielleicht habe ich die Zahl jetzt nicht mehr richtig im Kopf, 38 Leute oder 33 Leute?
38 Leute.
38 Leute. Seid ihr noch auf der Suche nach neuen?
Ja, wir sind ständig auf der Suche nach neuen. Das sind 38 Planstellen, über die ich verfüge. Ja? Und wie es immer so ist, wenn man viele Change-Maßnahmen durchführt, dann nimmt man nicht immer jeden mit. So, und der eine oder andere orientiert sich dann manchmal um. Wir versuchen natürlich am Arbeitsmarkt da draußen so schnell wie möglich eben neue Gesichter für unser Team zu kriegen. Manchmal ändern sich einfach auch das Skill-Level, dass man eben an der einen oder anderen Geschichte einfach nochmal einen Spezialisten dazu nehmen muss. Also gerade jetzt auch diese Microsoft 365 Welle hat uns jetzt nochmal ein bisschen geschüttelt, wo wir sagen, naja, wir brauchen vielleicht nochmal eher im M365-Bereich nochmal eine Spezialität, die uns dort entsprechend mit Know-how weiter unterstützen kann.
Ja, ich kenne da jemanden. Wir sprechen im Nachgang mal.
Ja, sehr gut. Ich nehme alles. Das ist ja, also wenn man sich in der IT bewirbt, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, boah, ich gehe jetzt zu Gegenbauer, weil ich in der IT arbeiten möchte, sondern ich gehe zu Gegenbauer, weil ich im Facility-Management-Bereich arbeiten möchte. IT ist halt bei uns eher unterstützend. Und deswegen ist es manchmal echt schwer, bei uns auch Leute zu finden. Natürlich gehen wir aktiv auf den Arbeitsmarkt zu und machen direkt Kampagnen, sei es über Headhunter, sei es über Netzwerke etc. Aber es ist manchmal echt nicht einfach, weil die jungen Leute, die gucken hier auf Google und Microsoft und möchten irgendwo in der Friedrichstraße arbeiten oder unter den Linden arbeiten oder wo auch immer, aber nicht irgendwo in der Peripherie. Und das ist halt immer nicht so einfach, dort Leute zu kriegen, aber andererseits kriegt man dort auch wieder Leute, weil die sich da oben irgendwie einfach niedergesiedelt haben und Häuslebauer sind etc.
Lockt sie doch ins Facility Valley.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
Was sind da konkret gerade für Positionen offen, weil hier hören ja potenziell 18.000 Leute zu und noch mehr. Und vielleicht hat da ja einer im Bekanntenkreis Leute, wo er meint, Mensch, das wäre ein perfekter Match.
Also aktuell suchen wir gerade im SharePoint-Bereich Positionen, um das ganze Thema SharePoint. Das ist ja unser neues Social Intranet, beziehungsweise unsere Kollaborationswerkstatt, um, ich sag mal, Dateien auszutauschen, intern, extern, um Workflows zu automatisieren und so weiter und so fort. Und dafür brauchen wir einfach Spezialisten. Aktuell bedienen wir uns mit Dienstleistern, wie es aber immer so ist, die sind meistens teurer und sind auch nicht also so einfach zu steuern wie ein einfacher interner Mitarbeiter. Mhm. Ansonsten typische Administratoren bei uns im Bereich Exchange-Server-Thematiken, aber auch im Helpdesk suchen wir die eine oder andere Vakanz.
Ja.
Ja.
Okay, und dann die Bewerbung direkt an dich schicken oder an jobs@gegenbauer.de?
Genau. Nicht jedes Gespräch führe ich selber, das wurde natürlich auf die Teamleiter auch mit vorgefiltert und verteilt. Und wenn es dann zu einer Einstellung kommt, dann gibt es meistens nochmal ein zweites Gespräch mit mir, wo ich dann einfach nochmal prüfe, passt der ins Team rein oder passt er halt nicht rein.
In diesem Podcast ist auch noch Platz für einen kleinen Dankeschön-Slot. Vielleicht du, ich kann mir vorstellen, du als Leiter hättest vielleicht noch eins zum Besten zu geben.
Ja, sehr gerne. Also die letzten zwei Jahre waren ja sehr, sehr steinig gewesen. Ja. Und ich weiß, dass ich unseren Mitarbeitern, insbesondere in der IT und im Organisationsmanagement, extrem viel zugemutet habe, weil wir einfach auf der Überholspur waren und mir es manchmal nicht schnell genug gehen kann. Trotzdem haben wir jetzt einen echt guten Stand gekriegt mit der Mannschaft und das ist jetzt wirklich Zeit, einfach mal Danke zu sagen für, ich sag mal, die Extrameilen, die das Team gegangen ist. Und viele denken immer, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich sehe natürlich, dass der eine oder andere einfach deutlich mehr leistet. Mhm. Und wir versuchen dann auch eben die Leistungsträger entsprechend weiterhin zu fördern. Und da kann man sich einfach nur bedanken, weiter so. Ja. Und ich versuche mich ein bisschen zu bremsen, was das Thema wir überholen uns selbst anbelangt.
Ja, also ich bedanke mich bei dir, Marcel. Dankeschön für deine Zeit. Aber ich meine, um ehrlich zu sein, ich glaube, du wärst sonst nicht da, wo du jetzt bist. Ich glaube, Bremsen, ja, ne? Jeder hat sein eigenes Süppchen zu kochen, ne? Und da ist natürlich manchmal deine PS, die du auf die Straße bringen willst, nicht so, die stoßen vielleicht mal dem einen oder anderen etwas sauer auf, aber ich glaube, ansonsten wärst du auch nicht da, wo du bist. Also wahrscheinlich geht's weiter.
Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Gut, also, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, euch hat's gefallen da draußen. Macht's gut.